Zur Credo-Zeit bei Radio Horeb Leben mit Gott geht es heute Abend wieder um die Kirchenväter. Ihr Zeugnis, das Zeugnis der großen Theologen der ersten Jahrhunderte der Christenheit. Mein Name ist Gregor Dornis, ich grüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge mit der Benediktinerin Christiana Remz. Schwester Dr. Christiana Remz, Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Mariendonk, mariendonk.de. Mariendonk, das ist in Greifrath am Niederrhein. Und dort in Mariendonk hat man sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten spezialisiert auf die Erforschung, die Edition, die Herausgabe der Kirchenväter, insbesondere auch ein Schwerpunkt da, die Bibelauslegung bei diesen Kirchenvätern. Und darum geht es heute ganz besonders. Es geht um einen lateinischen Kirchenvater, Cyprian von Karthago, und seine Vater-Unser-Auslegung. Machen Sie sich auf was gefasst? Das ist nicht von schlechten Eltern, was uns Cyprian von Karthago über das Vater-Unser lehrt. Wie ich vor kurzem von Schwester Dr. Christiana Remz von mariendonk.de in Erfahrung bringen konnte. Schwester Christiana, es ist das Gebet der Gebete unter Christen, das Vater Unser ist uns allen vertraut. Warum sprechen wir denn jetzt ausgerechnet in unserer Reihe zu den Kirchenvätern über dieses biblische neutestamentliche Gebet des Vater Unser?
Tatsächlich kann man sich ja fragen, ob das Vater Unser für uns Christen überhaupt ein wirklich lohnendes Thema ist, denn für praktizierende Christen ist es ja eigentlich das Gebet, das man am sichersten kann und das man auch relativ häufig betet. Es kommt in jedem Gottesdienst vor und es hat unter allen Gebeten dadurch ja auch eine besondere Stellung, dass Christus selbst es uns gelehrt hat. Also somit könnte man sagen, das Vaterunser ist das christliche Gebet schlechthin. Nun könnte man schon auch fragen, ob es diese Stellung, oder Sie könnten sich fragen, liebe Hörer, ob es diese Stellung auch in Ihrem persönlichen Beten hat, sodass man es selbstverständlich betet bei jeder Freude und bei jeder Not, wenn man Gott dringend um etwas bitten muss oder wenn man ihn loben will, beten wir dann das Vaterunser. Das wird natürlich sehr unterschiedlich sein. Aber ich weiß schon, dass sehr viele Menschen, wenn sie Sorgen haben, lieber etwas anderes beten, ein persönlicheres Gebet und vielleicht höchstens der Form halber noch ein Vaterunser anschließen. Mir jedenfalls ging es lange Zeit so. Ich betete das Vaterunser, ich betete es gern, aber ich liebte es nicht eigentlich. Es schien mir zu wenig geeignet, mein eigenes Beten vor Gott in Worte zu fassen. Und dass es möglicherweise auch anderen Christen ähnlich geht, schließe ich aus der manchmal doch sehr unbeteiligten Art, mit der das Vaterunser oft heruntergeleiert wird. Und für mich hat sich dadurch oder durch die Beschäftigung mit der Vaterunser-Auslegung der Kirchenväter da etwas verändert und das würde ich gerne weitergeben.
Und dann nehmen wir uns heute exemplarisch einen Kirchenvater heraus, der, alle Kirchenväter sind etwas Besonderes, aber der schon auch dazu ganz besondere Gedanken hat zur Vaterunser-Auslegung. Wir schauen auf den heiligen Cyprian von Karthago. Wer war das, Schwester Christiana? Cyprian von Karthago.
Cyprian von Karthago, man weiß über seine Lebensdaten wie bei all den frühen Kirchenvätern nicht ganz genau Bescheid. Er wurde zwischen 200 und 210 wohl in Karthago geboren. Er wurde erst als Erwachsener getauft um 245. Davor hatte er eine gute Ausbildung erhalten. Er stammte aus einer vornehmen Familie, aber nach seiner Bekehrung gab er einen großen Teil seines Vermögens den Armen und widmete sich dem Studium der Bibel und dem Studium der Kirchenväter vor ihm. Schon sehr bald nach seiner Taufe wurde er Diakon und Presbyter und bereits im Jahr 248 oder 249 Bischof von Karthago. Ich finde das schon sehr speziell. Das sind etwa 3 Jahre nach der Taufe. 245 war die Taufe, 248 oder 249 wurde er Bischof. Das ist keine untypische Karriere in der Antike. Für uns heute wäre das sehr, sehr undenkbar. Aber man nahm eben als Bischof Menschen, die insgesamt eine gute Ausbildung hatten und sich auch äußern konnten in der Öffentlichkeit.
An der Stelle würde ich Sie gern unterbrechen, Schwester Christiana. Das ist zwar jetzt nicht unser Thema, aber weil es so auffällt jetzt wieder bei den Kirchenvätern und bei den frühen Christen, von denen wir so starke theologische, spirituelle Überlieferung haben, fällt auf, dass man da oft hört, sie kamen aus gutem Hause. Wenn wir also heute immer mal so ein bisschen klischeehaft denken, naja, das Christentum, das war so die arme, ungebildete, also die Religion für die Armen und Ungebildeten und so. Es scheint offensichtlich auch einen großen Reiz auf, ja, etablierte römische Bürger gehabt zu haben und auch durchaus, heute würden wir sagen, Bildungsbürgertum. Der Eindruck täuscht nicht, oder?
Ich denke, es gibt beides, ne? Tatsächlich warf man den Christen ja vor, nur Sklaven und Frauen schließen sich dieser primitiven Religion an. Aber auf der anderen Seite haben Sie völlig recht, das Christentum antwortete auf Fragen, die alle Menschen hatten und gerade die, die sich intensiv mit Wissenschaft und Philosophie beschäftigt hatten. Und da gab es sehr oft Bekehrungen von Menschen, die sehr weit oben in der Gesellschaft standen. Da haben Sie völlig recht.
Aber ich hatte Sie unterbrochen an einer wichtigen
Stelle.
Ja,
also er wurde sehr bald Bischof und weitere 2 Jahre später bei der Christenverfolgung unter Decius im Jahr 250 nach Christus rettete er sich durch Flucht. Das war eigentlich nichts, was nicht in der Kirche erlaubt war. Man sollte sich nicht als Märtyrer vordrängen. Trotzdem wurde ihm diese Flucht von vielen als Feigheit vorgeworfen, zumal nicht wenige afrikanische Christen in dieser Verfolgung das Martyrium erlitten. Cyprian entschuldigte sich, dass er aufgrund einer Vision und aufgrund eines göttlichen Befehls gehandelt hatte. Und aus dem Exil heraus führte er über loyale Diakone, also Gemeindemitarbeiter, seine Gemeinde weiter. Trotzdem blieb sein Verhalten irgendwie fragwürdig und machte ihn in den Augen vieler angreifbar. Im nächsten Jahr konnte er nach dem Abflauen der Verfolgung nach Karthago zurückkehren und damit beginnen, seine Autorität als Bischof wiederherzustellen. Unter Kaiser Valerian flammte dann die Verfolgung wieder auf. Dieses Mal stellte sich Cyprian dem Martyrium und wurde im August 257 dem Statthalter vorgeführt. Und auf dessen Frage, wer er sei, soll Cyprian geantwortet haben: Ich bin Christ und Bischof. Ich kenne keine anderen Götter als allein den einen und wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Diesem Gott dienen wir Christen. Ihm flehen wir Tag und Nacht an, für uns und alle Menschen, auch für das Wohlergehen der Kaiser. So eine Art Glaubensbekenntnis. Und am 13. September 258 wurde er zum Tod verurteilt und am folgenden Tag öffentlich enthauptet. Was mir schon außergewöhnlich vorkommt, in wie kurzer Zeit, getauft 245, enthauptet 258, das sind 13 Jahre. In der Zeit hat Cyprian nicht nur einiges erlebt, sondern auch viele Schriften verfasst. Man sieht daran, wie die Kirchenväter in einer Zeit lebten, vielleicht einfach, wo es nicht so viel Ablenkung gab. Eine dieser Schriften ist eben die Vaterunser-Auslegung, über die ich jetzt sprechen möchte.
Und da haben wir uns darauf verständigt, dass wir das einfach Abschnitt für Abschnitt einmal durchgehen. Schwester Christiana Rehms aus der Abtei Mariendonk, mariendonk.de. Allein schon der Anfang. Vater unser im Himmel. Wenn man da Cyprian von Karthago, unser Kirchenvater, den wir heute hier betrachten mit seiner Vater-Unser-Auslegung, schon da lesen wir bei Cyprian doch so einiges, was da drin steckt, wenn wir beten, Vater unser im Himmel.
Ja, beziehungsweise ich möchte sogar noch einen Schritt davor gehen, nämlich nochmal die Frage, warum beten wir eigentlich das Vaterunser? Und die einfachste Antwort, das hatte ich ja eben schon im Grunde gesagt, weil Christus es uns gelehrt hat. Also Cyprian sagt mit Recht, anders zu beten, als Christus es uns gelehrt hat, wäre nicht nur Unwissenheit, sondern auch ein Vergehen, ähnlich dem, was er den Pharisäern vorgeworfen hat. Ihr verwerft das Gebot Gottes, um eure Überlieferung aufzustellen. Wenn Jesus uns das Vaterunser gibt, heißt das im Klartext, sollen wir es auch beten. Hinzu kommt, dass kein Gebet wirksamer sein kann als das Vaterunser, denn man kann bei keinem Gebet, sagt Cyprian, sicherer sein, von Gott auch erhört zu werden, weil in diesem Gebet der Vater die Worte seines Sohnes erkennt. Zitat, lasst den Vater seines Sohnes Worte wiedererkennen, wenn wir unser Gebet verrichten. Jesus hat gesagt, was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben. Wenn wir nicht nur im Namen Jesu bitten, sondern sogar mit seinen eigenen Worten, dann werden wir sicher erhalten, um was wir bitten. Das finde ich eigentlich ziemlich überzeugend. Aber jetzt kommen wir zu dem, was Sie gefragt haben. Vater unser im Himmel. Es ist für uns Christen so selbstverständlich, dass Vater die eigentliche Gottesanrede ist, dass wir eigentlich nur selten darüber nachdenken, ob das wirklich berechtigt ist. Denn mit dem Wort Vater drücken wir in unserer Sprache Verwandtschaft und damit auch Ähnlichkeit aus. Aber ist das nicht Gott gegenüber eine Frechheit? Die Muslime würden das übrigens sagen. Man darf Gott nicht Vater nennen, weil man damit etwas ausdrückt, wozu man kein Recht hat. Wir sind nicht Gott, wir sind auch keine irgendwie göttlichen Wesen. Wir sind nicht nur durch die Sünde unendlich weit von Gott entfernt, sondern schon dadurch, dass wir Geschöpfe sind und er der Schöpfer ist, stehen wir auf einer ganz anderen Stufe des Seins als er und haben keine Möglichkeit, diese unendliche Distanz zu überspringen. Cyprian erklärt, dass nur der Getaufte Gott Vater nennen darf. Das heißt, auch nur der Getaufte darf eigentlich das Vaterunser beten. Denn der Getaufte hat angefangen, Kind Gottes zu sein. Im Johannesevangelium, im Johannesprolog heißt es von Jesus, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Also sobald allen, die an seinen Namen glauben, also wer an den Namen Gottes glaubt, der darf sich Kind Gottes nennen und der darf dann auch Gott Vater nennen. Allerdings gilt auch die Mahnung, die Cyprian anschließt, wenn wir Gott unseren Vater nennen, dann müssen wir uns auch als Kinder Gottes benehmen, also entsprechend verhalten. Was aber vielleicht am allerwichtigsten ist für Cyprian, und das ist, scheint mir auch überhaupt für diese patristische Vaterunser-Auslegung sehr, sehr wichtig zu sein, nämlich die Anrede Vater steht ja nicht allein, sondern es heißt Vater unser. Das ist Cyprian sehr wichtig. Ich zitiere nochmal. Wir sagen nicht, mein Vater, der du bist im Himmel, auch nicht mein Brot gib mir heute. Und ebenso wenig fleht der Einzelne nur für sich um Vergebung seiner Schuld oder bittet für sich allein, nur er möge nicht in Versuchung geführt werden, nur er möge von dem Übel erlöst werden. Öffentlich ist unser Gebet und es gilt allen. Und wenn wir beten, so beten wir nicht für einen einzigen, sondern für das ganze Volk, weil wir alle eins sind. Ebenso haben auch die Apostel mit den Jüngern nach der Himmelfahrt des Herrn gebetet. Sie verharrten, heißt es, alle einmütig im Gebet. Also wir sagen nicht mein Vater, sondern unser Vater. Das heißt, auch die anderen sind von Gott geliebt, sind meine Brüder und Schwestern. Jeder Einzelne von uns ist Kind Gottes, aber nur als Teil der Kirche. Es gibt keine Beziehung zu Gott an den anderen vorbei. Es gibt keine Liebe, Gottesliebe ohne die Liebe zu den Mitschwestern und Mitbrüdern. Das heißt, ich kann das Vaterunser nur beten, eigentlich kann ich überhaupt nur beten, wenn und solange ich mich in der Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern, also mit dem ganzen Leib Christi befinde.
Und mit den Ohren des 20. Jahrhunderts horcht man dann schon auf, weil diese Kirche, dieses gemeinsame Vaterunser, nicht nur mein Vater, automatisch, wenn ich das mit den anderen bete oder anders, wenn wir es gemeinsam beten, dann ist dieses Gebet immer auch öffentlich. Das Gebet ist öffentlich. Die Kirche ist etwas Öffentliches. Sie ist keine Privatveranstaltung für uns in unserem kleinen Kreis, sondern es ist ein öffentliches Ereignis dadurch, dass es eben Vater Unser heißt. In dem Moment, wo wir uns versammeln, stellen wir eine Öffentlichkeit her. Das ist schon beachtlich. Weil wir doch immer so, auch wenn wir so Volk Gottes sagen oder Kirche und Gemeinde und so, dann hat das immer so ein bisschen was Vereinshaftes für uns, wir allein. Nein, das ist wirklich, die Kirche steht hier, sie ist nicht von der Welt, aber sie steht mitten in der Welt, auch mit ihrem Gebet.
Genau so ist es. Und was noch in diesem Vater Unser ausgedrückt wird, und das war für mich irgendwie neu, dass das Vater Unser nicht nur Bitte und vielleicht Lobpreis ist, sondern es ist Fürbittgebet. Wenn ich das Vaterunser bete, dann bete ich es nicht für mich, natürlich auch für mich, aber ich bete unser Brot, gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von allem Bösen. Und ich denke, das muss man lernen, ganz bewusst, das Vaterunser nicht als Privatgebet, sondern wirklich als kirchliches Gebet. Und wenn ich es privat bete, dann bete ich nicht für mich, sondern ich bete für uns und nehme damit darin alle rein, die zum Beispiel, die mich um ihre Fürbitte gebeten haben.
Und da sind wir jetzt bei einem Teil des Gebetes, des Vaterunser, wo viele Menschen gerne mal fragen, ja, was soll denn das eigentlich heißen? Nämlich die Bitte, geheiligt werde dein Name. Unser heutiger Kirchenvater, mit dem wir das Vaterunser betrachten und seine Auslegung dazu, Cyprian von Karthago, erste Hälfte des 3. Jahrhunderts. Was sagt der denn dazu? Was sagt Cyprian zu diesem Gebet, geheiligt werde dein Name?
Die Bitten, die jetzt kommen, beginnend mit geheiligt werde dein Name, da hat man ja fast auf den ersten Blick, dass man sozusagen um etwas bittet, was um etwas für Gott bittet. Aber das ist natürlich Unfug. Geheiligt werde dein Name bedeutet, Gott hat uns seinen Namen geoffenbart. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, nicht nur über ihn zu sprechen, sondern zu ihm zu sprechen, ihn anzurufen, ihn zu bitten, ihm zu danken, ihn zu loben. In seinem Sohn Jesus Christus ist er uns ganz nahe gekommen und hat uns sozusagen die Würde geschenkt, am Leben des Himmels geradezu teilzunehmen. Denn die Engel heiligen den Namen Gottes unaufhörlich, indem sie rufen: Heilig, heilig ist der Herr der Heere, von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Und Cyprian erklärt, wir wünschen, also mit dieser Bitte, wir wünschen nicht Gott, er möge durch unsere Gebete geheiligt werden, sondern wir bitten Gott, dass sein Name in uns geheiligt werde. Wir flehen, dass wir, die wir in der Taufe geheiligt worden sind, in dem verharren, was wir angefangen haben zu sein. Und darum beten wir Tag für Tag, denn wir haben tägliche Heiligung nötig, damit wir, die wir täglich sündigen, unsere Sünden auch durch beständige Heiligung wieder reinwaschen. Also gemeint ist, Gott ist unendlich groß und sein Name ist in sich heilig. Er wird nicht heiliger durch unser Gebet. Wenn wir um die Heiligung seines Namens bitten, dann bitten wir um etwas, was unabhängig von unserer Bitte sowieso geschieht, durch die Engel, aber auch durch die ganze Schöpfung, die gehorsam den Willen Gottes vollzieht. Aber es geschieht etwas mit uns. Wenn wir bitten, geheiligt werde dein Name, dann bitten wir darum, dass wir Menschen werden, die sich der Wahrheit öffnen und Gottes Namen heilig halten. Denn das ist ja das Furchtbare. Gottes Name kann auch verunehrt werden. Nicht nur durch Missbrauch und durch Lästerung, sondern auch durch pure Gleichgültigkeit. Wenn wir also beten, geheiligt werde dein Name, dann äußern wir auch eine Bitte für uns. Nämlich heilige deinen Namen in mir, lass mein Leben so sein, dass es zur Heiligung, zur Ehre deines Namens beiträgt. Und ich denke, auch für die anderen beten wir mit dieser Bitte des Vaterunsers. Für unsere Freunde und Verwandten, die vielleicht sehr, sehr fern sind von Gott. Und auch für all die vielen Menschen, deren Sorgen und Nöte wir kennen, ohne ganz viel tun zu können. Oder auch für Menschen, die wir gefährliche Wege einschlagen sehen, ohne dass wir sie hindern können, auf diesen Wegen zu gehen. Was können wir Sinnvolleres tun, als für sie alle zu bitten, dass Gott ihr Leben so führen möge, dass sein Name in ihrem Leben geheiligt werde? Denn wenn das im Leben eines Menschen geschieht, dann ist dieser Mensch auf dem Weg zu Gott. Wir wissen nicht, was für die anderen gut ist, jedenfalls nicht im Einzelnen. Aber wir wissen, dass alles gut wird, wenn Gottes Name im Leben eines Menschen aufleuchtet. Und so können wir darum beten, dass Gott alle, die er uns anvertraut hat, uns selbst und seine ganze Kirche in seinem Namen, letztlich ja in der Taufe, da ist dieser Name ja über uns aufgerufen wird, dass er die ganze Kirche in seinem Namen bewahren und uns alle so führen möge, dass sein Name geheiligt werde.
Das hört man so nicht alle Tage. Darüber müssen wir jetzt kurz nachdenken, machen eine kleine Musikpause und dann geht es weiter hier mit der Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Mariendonk, Schwester Christiana Rehms, mariendonk.de. Geht es weiter hier in dieser Reihe zu den Kirchenvätern, diesen frühchristlichen kirchlichen Theologen. Heute Cyprian von Karthago und seine Vaterunser-Auslegung. Die Kirchenväter, die frühen, die ersten, wenn man so will, die großen Theologen der frühen Christenheit, der frühen Kirche, sie beschäftigen uns in dieser Reihe mit Schwester Dr. Christiana Rehms. Christiana Rehms ist Theologin, sie ist Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Mariendonk. mariendonk.de und dort gibt es diesen besonderen Schwerpunkt der Theologie der Kirchenväter und vor allem die Bibelauslegung bei den Kirchenvätern. Und heute beschäftigt uns in dieser Reihe hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott, beschäftigt uns aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts aus Nordafrika der lateinische Kirchenvater Cyprian von Karthago und wie er das Vaterunser auslegt. Da haben wir schon einiges gelernt und kommen jetzt, Schwester Christiana, mit dem scheuen Blick auf die Uhr, kommen wir auf die nächsten beiden Bitten des Vater Unser: Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was lernen wir da von Cyprian zu diesem Abschnitt: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden?
Zunächst mal: Dein Reich komme. Natürlich ist das keine Bitte für Gott. Es geht nicht darum, dass wir Gott bitten, er möge anfangen zu herrschen, denn das tut er sowieso. Es geht darum, dass wir zulassen, dass sein Reich in uns sich auswirkt. Dieses Reich Gottes ist letztlich nichts anderes als Christus selbst. Zitat: Nach dessen Kommen wir täglich verlangen, dessen Ankunft wir sehnsüchtig wünschen. Ja, kann man sagen. Aber trotzdem müssen wir bei dieser Bitte uns ehrlich fragen: Wollen wir das wirklich, dass Gottes Reich, dass Christus in unserem Leben ganz und gar die Herrschaft übernimmt? Denn das würde ja bedeuten, würde ja die Absage an jede andere Herrschaft bedeuten. Wenn Gottes Reich kommt, dann fallen all unsere anderen kleinen Reiche in sich zusammen. Und da müssen wir uns schon immer fragen, also ich frage mich das jedenfalls: Will ich das wirklich? Denn wenn sein Reich kommt, ist das immer auch das Gericht über mein eigenes Reich, über das, was mir so wichtig ist, was ich mir errichtet habe. Wenn wir beten, dein Reich komme, bedeutet das, dass wir bereit sind, uns prüfen zu lassen, wie Paulus sagt, ob unser Leben auf Gold, Silber, kostbaren Steinen, Holz, Heu oder Stroh erbaut ist, und dass wir zustimmen, dass Gott mit dem oder im Kommen seines Reiches alles zerstören wird, was nicht in dieses sein Reich passt. Denn Gottes Reich ist ja kein Ort, noch nicht mal ein Zustand. Im Letzten ist es er selbst. Und wenn wir beten, sein Reich möge kommen, dann beten wir eigentlich darum, in das Leben des dreifaltigen Gottes eingelassen zu werden. Ähnlich ist es bei der nächsten Bitte: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Diese Bitte wird meiner Erfahrung nach oft mit einer gewissen Resignation gebetet, in dem Gefühl, sich irgendwie der Übermacht des Faktischen ergeben zu müssen und aus der Überzeugung heraus, dass Gottes Wille ja letztendlich sowieso geschieht. Aber stimmt das überhaupt? Geschieht Gottes Wille in unserer Welt normalerweise, regelmäßig, unausweichlich? Oder ist es nicht eher so, dass das meiste von dem, was in unserer Welt geschieht, nicht Gottes Wille ist? Jedenfalls, wenn wir die Bibel lesen, dann wird im Grunde von der ersten Seite an ganz klar bezeugt, dass wir Menschen von Anfang an dem Willen Gottes Widerstand geleistet haben. Was Adam getan hat oder die Sünde Kains oder der Turmbau zu Babel oder das goldene Kalb, ich führe das jetzt gar nicht weiter aus, all das war nicht Gottes Wille. Gott hat es zugelassen, aber gewollt hat er es nicht. Und auch in unserem eigenen Leben geschieht ja vieles, was nicht sein Wille ist. Genau das nennen wir Sünde. Und auch die Bitte, dein Wille geschehe, setzt, wenn sie ernst gemeint ist, die Absage an unsere eigenen Wünsche, Pläne, Ziele voraus. Nicht sie sollen sich erfüllen oder sie sollen sich nur so weit erfüllen, wie sie eben Gottes Willen sind. Und weil das ja ein Gebet ist, in dem wir dein Wille geschehe sprechen, bringen wir dann gleichzeitig auch die Erkenntnis zum Ausdruck, dass wir nicht aus eigener Kraft Gottes Willen tun können, sondern nur, wenn er uns die Hilfe dazu gibt.
Wenn ich da auch kurz einhaken darf, weil es so überraschend ist, was Sie uns gerade, Schwester Christiana, in der Auslegung von Cyprian sagen, um das hier nochmal festzustellen, oder ja, das ist etwas, was man so vielleicht wirklich nicht so wirklich sich bewusst macht. Also diese, Sie haben am Anfang den Cyprian von Karthago zitiert, dass er sagt, das ist eben das Gebet der Kinder Gottes, die sagen unser Vater und entsprechend sollen sie sich auch benehmen. Das war kein vorangestellte erzieherische Ermahnung, so jetzt reiß dich mal zusammen, wir beten das jetzt, sondern das Ganze, schon der Eingang dieses Vaterunser ist schon eine Mahnung an uns. Also wir beten das so, ja, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, also sozusagen, Gott, sorg mal dafür, dass das alles passiert. Good luck. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei. Mach mal. Es ist wirklich eine ganz ernst, das sind drei ganz ernste Anfragen an uns selber. Das heißt, wir beten als Kinder des himmlischen Vaters. Und wenn wir diese Bitten aussprechen, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, blicken wir ganz tief in uns als Getaufte, wie es denn um die Heiligung seines Namens in uns aussieht, wie es um das Kommen des Reiches in uns und der Welt aussieht. Das ist schon bemerkenswert.
Ich finde das auch, also mir hat das neue Dimensionen erschlossen, mich mit dieser Vaterunser-Erklärung der Kirchenväter und jetzt speziell auch Cyprians zu beschäftigen. Cyprian schreibt nochmal ein kurzes Zitat, dass wir diese Bitte nicht deshalb äußern, damit Gott tun kann, was er will, sondern damit wir zu tun vermögen, was Gott will. Denn wer hindert Gott daran, seinen Willen zu tun? Aber weil wir vom Teufel gehindert werden, Gott zu gehorchen, deshalb beten wir, dass es uns möglich ist, den Willen Gottes zu tun. Und dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Man könnte vielleicht noch mal ganz kurz fragen, was will Gott denn eigentlich? Im ersten Brief an die Thessalonicher heißt es, das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Punkt. Gemeint ist, dass Gott nur das eine will, dass das wirklich Gute geschieht. Während wir manchmal ein vermeintliches Gut erstreben, etwas, was uns im Moment unheimlich erstrebenswert erscheint, was aber vor Gott nicht wirklich gut ist.
Und das Ganze, ich will das nicht überstrapazieren, Schwester Christiane Rehms, aber das Ganze ist tatsächlich, es geht in einem ganz wesentlichen Sinne um uns, haben wir jetzt festgestellt, als Getaufte, die wir dieses Gebet gemeinsam öffentlich sprechen, aber es ist eben als Bitte formuliert. Weist uns auch wieder darauf hin, wenn es um solche Dinge geht, wie zum Beispiel, wie sieht es denn in mir aus mit der Heiligung seines Namens? Ich muss auch da ihn, Gott, bitten. Und zwar im Vertrauen, dass er das bewirken kann.
Ja, genau. Also das ist, weil ich eben nicht die eigene Kraft habe, das zu tun, muss ich Gott bitten, dass sein Wille in mir geschieht, beziehungsweise es kommt ja im Vaterunser dann noch im Himmel und auf Erden. Oder dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Das hat Cyprian auch erklärt. Einerseits sagt er, ganzheitlich soll es in uns geschehen. Er deutet dann Himmel und Erde auf Leib und Geist. Aber vor allen Dingen ist es ihm wichtig, er deutet auch Himmel, wir, die wir getauft sind, sind schon in gewisser Weise Himmel, während die anderen, die noch nicht getauft sind, die noch keine Christen sind, sind noch irdisch, sind noch Erde. Und insofern versteht er diese Bitte durchaus auch als Fürbitte für die, die vielleicht ihn sogar noch verfolgen, die noch nicht getauft sind, aber als Bitte, dass auch an ihnen, die noch Erde sind, die noch nicht angefangen haben, himmlisch zu sein, der Wille Gottes geschehe. Und ich denke, das können wir auch. Wir alle, die wir Christen sind, da gehe ich einfach mal davon aus, kennen so viele Menschen, die dem Glauben fernstehen. Und dass wir auch für sie bitten, Gottes Wille möge an ihnen geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Die nächsten Bitten sind uns vielleicht spontan zugänglicher. Unser tägliches Brot gib uns heute. Brot ist sicher ein Symbolwort für Nahrung im umfassenden Sinne. Nahrung für Körper, Seele und Geist. Und diese Nahrung täglich zu erbitten und täglich zu empfangen, das setzt ein Vertrauen in Gott voraus und schenkt es zugleich. Wir können sagen, dass wir jeden Tag des vergangenen Jahres mit Gottes Kraft bewältigt haben und darauf vertrauen können, dass er uns auch in Zukunft nicht im Stich lassen wird, sondern uns geben wird, was wir brauchen. Nun ist für die Väter, andere Väter haben das sogar noch breiter ausgelegt, mit der Brotbitte nicht nur die irdische Nahrung gemeint, sondern die Väter sagen durchgängig, das eigentliche Brot unseres Lebens ist Gott selber, der sich in seinem Sohn zur Nahrung für uns gemacht hat. Christus ist im umfassenden Sinne unser Brot. Und in der Brotbitte des Vaterunsers bitten wir daher zuerst und vor allem um die andauernde, also die tägliche Verbindung mit Christus. Cyprian sagt, unser tägliches Brot gib uns heute, kann sowohl im geistlichen als auch im wörtlichen Sinn verstanden werden. Denn beide Arten der Auffassung bergen einen göttlichen Nutzen und dienen zum Heil. Das Brot des Lebens nämlich ist Christus und dieses Brot gehört nicht allen, sondern nur uns. Und wie wir beten, Vater unser, weil er der Vater der Gläubigen ist, so sagen wir auch unser Brot, weil Christus das Brot derer ist, die wie wir seinen Leib berühren dürfen. Also unser tägliches Brot, ich gehe jetzt nicht auf die sprachlichen Schwierigkeiten dieser Bitte ein, das können Sie irgendwo anders nachlesen, aber dieses tägliche oder für heute, wir bitten um seine Gegenwart für den heutigen Tag. Wir wissen zwar heute schon, dass wir ihn auch morgen brauchen werden, aber morgen müssen und werden wir neu bitten. Denn unsere Ausrichtung auf Gott, die können wir nicht ein für alle Mal vorwegnehmen, sie nicht heute schon für morgen vollziehen, sondern jeden Tag neu müssen wir bitten, dass Gott heute kommt und sich uns in der Konkretheit und in der Situation des jeweils heutigen Tages schenkt. Zitat von Cyprian nochmal, dass dieses Brot uns täglich zuteil werden möge, darum bitten wir deshalb, damit wir vom Leib Christi nicht getrennt werden, indem irgendein schwereres Vergehen dazwischen tritt, das uns aus der Gemeinschaft ausscheidet und uns den Genuss des himmlischen Brotes verschließt. Unser tägliches Brot gib uns heute auch die Bitte, wirklich dieses Brot immer empfangen zu dürfen. Und im Zusammenhang auf die, das fand ich jetzt noch wichtig, in Bezug auf die natürliche Nahrung, sagt Cyprian, findet er es auch sehr wichtig, um das tägliche Brot zu bitten. Denn wer angefangen hat, Christi Jünger zu sein, der darf nur um die tägliche Nahrung flehen und nicht auf lange hinaus Wünsche äußern. Denn Jesus hat ja selbst gesagt, sorgt nicht für morgen. Und da uns verboten ist, für den morgigen Tag zu sorgen, sagt Cyprian, wäre es ein unvereinbarer Widerspruch, wenn wir sozusagen vorsorgen würden, da wir doch auf der anderen Seite auch im Vater unser darum bitten, dass sein Reich bald kommen möge. Also Cyprian meint eigentlich dann auch, letztlich bitten wir doch, dass Christus wiederkommen möge. Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass wir kein langes Morgen haben. Und deshalb sollen wir immer nur Tag für Tag leben und bitten und von Gott die Nahrung und das Leben und das, was wir brauchen, erbitten.
Das ist natürlich keine besonders angenehme Einsicht, die wir hier gewinnen. Aber ich habe gerade so gedacht, Schwester Christiana, wenn uns Cyprian mit so einem Ernst das vorträgt, also wirklich unser tägliches Brot, gib uns heute, nicht auf lange Sicht hinaus sagen. Also für das kommende Jahr bitte mal ordentliche Versorgung, damit ich hier auch gut durchkomme. Es ist also, wenn wir das wirklich täglich beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist dieses tägliche Bitten auch eine Schule wiederum des Vertrauens. Also ich kann mich 100% auf Gott verlassen, aber nicht, indem ich dann aufhöre. Das hat nicht zur Konsequenz, dass ich aufhöre, ihn zu bitten, sondern ich bitte erst recht darum, und zwar für heute. Ich gucke nicht auf morgen, ich gucke nicht auf die nächste Woche, was dann passiert, sondern ich weiß, hier und jetzt brauche ich deine Hilfe, ich brauche dich, Gott, für das tägliche Brot, das ich dann auch nur dann auch tatsächlich würdig, wenn man so sagen will, altmodisch, empfangen kann. Schon sehr ernst.
Genau. Ja, ist schon sehr ernst. Hinzu kommt natürlich auch der Gedanke, Christus wird wiederkommen. Und das erwarten wir. Wir bitten, komm, Herr Jesus. Das heißt, erwarten wir es wirklich. Aber wenn wir es wirklich erwarten, dann brauchen wir wirklich nur für den jeweils heutigen Tag noch zu bitten und nicht ganz lange vorauszusorgen. Ändert nichts daran, dass wir es trotzdem tun und auch in gewisser Weise tun müssen. Aber ich finde es schon sehr überlegenswert, dass wir Christen dazu aufgefordert sind, in der Gegenwart zu leben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Mensch, der von Gott die Nahrung empfangen hat, soll auch in Gott leben. Aber zum Leben Gottes kann man nur kommen, wenn die Schuld vergeben ist. Genauso wie wir täglich Nahrung brauchen, brauchen wir auch die tägliche Vergebung, denn wir sündigen ja auch täglich. Im Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der Herr getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Cyprian sagt, in diesem Brief hat er alles zusammengefasst. Erstens, dass wir für unsere Sünden bitten müssen und zweitens, dass wir Verzeihung erlangen, wenn wir das tun. Und Christus wird uns die Vergebung geben. Ich denke auch, dass diese Bitte sich nicht nur vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, gar nicht mal nur in erster Linie auf Sünden im eigentlichen Sinne bezieht. Es gibt ja noch ein anderes Feld von Schuld, das viel größer ist und im Laufe unseres Lebens auch irgendwie anwächst. Wenn wir Paulus hören im Römerbrief, der sagt, bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Und das ist etwas, er spricht hier von einer Schuld, die immer bleibt. Und er nennt diese Schuld die Liebe. Und wenn wir nachdenken, dann wird uns auch klar, dass das immer bleibt. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Und das gelingt ja nur sehr, sehr selten. Es ist eine Schuld, die wir nie wirklich ein für alle Mal erfüllen können. Und selbst wenn ich meinen Nächsten heute liebe wie mich selbst, schulde ich ihm doch morgen die gleiche Liebe. Und ich denke, das ist eine Schuld, die irgendwie immer bleibt, aber natürlich auch die anderen bleiben mir diese Liebe schuldig. Insofern gibt es nicht nur immer, ich brauche immer Vergebung, aber ich muss den anderen auch ständig vergeben, dass sie mir etwas schuldig bleiben. Meine Eltern sind mir was schuldig geblieben, meine Lehrer sind mir was schuldig geblieben, meine Mitschwestern bleiben mir was schuldig, aber umgekehrt gilt das eben auch. Und insofern ist das, Jesus hat da ja einen ganz, ganz großen Wert drauf gelegt, dass wir bereit sind, den anderen die Schuld zu vergeben, weil er uns auch unsere Schuld ganz und gar vergibt. Wir wurden und werden nicht so geliebt, wie wir es uns wünschen, und wir lieben nicht so, wie die anderen es sich wünschen. Und das muss man einander verzeihen, und das ist unendlich schwer. Und die Versuchung ist nicht zu tun, also die anderen mit dem Entzug der eigenen Liebe zu bestrafen, kann schon sehr groß sein. Und vielleicht müsste man aber, ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, vielleicht lautet die Frage, die wir uns bei dieser Vaterunser-Bitte stellen sollen, gar nicht so sehr, was ist die Schuld, die hier gemeint ist, sondern richtiger, nämlich vom Kreuz her gedacht, was ist die Vergebung, von der Jesus hier spricht. Und Vergebung ist Annahme aus Liebe. Und zwar nicht, weil jemand es fertiggebracht hat, mit dem Sündigen aufzuhören, sondern weil Gott Gott ist. Und seine Vergebung ist Neuschöpfung. Und wenn wir eintreten in diese Vergebung und sie weiterschenken, dann folgen wir Jesus nach und dann kommen wir auch in ein Verhältnis zu allen anderen als Brüdern und Schwestern.
Und jetzt sind wir bei einer der Bitten, wo viele Menschen immer wieder Nachfragen haben, was bedeutet das denn? Kann man so etwas bitten? Gott, den Vater, den himmlischen Vater bitten, führe uns nicht in Versuchung. Schwester Christiana, was sagt denn Cyprian von Karthago dazu?
Naja, erst einmal, was ist Versuchung? Mit gleichem Berechtigung könnte man fragen, was ist keine Versuchung? Denn alles kann für uns zur Versuchung werden. Das Gebet ebenso wie die Vernachlässigung des Gebetes, das Fasten wie das Essen, das Lesen wie die körperliche Arbeit, die Beziehung zu anderen Menschen wie die Einsamkeit. Abraham wurde von seiner Liebe zu seinem Sohn versucht, Petrus von der Angst um sein Leben. Der heilige Hieronymus von der Liebe zu den griechischen Klassikern. Unsere Laster können uns zur Versuchung werden, aber in gewisser Weise auch unsere Tugenden. In der christlichen Tradition wurde vielfach gesagt, die Versuchung besteht darin, etwas Geschaffenes Gott vorzuziehen. Was ist richtig? Vorausgesetzt, man weiß, dass man selbst das Gefährlichste unter allen geschaffenen Dingen ist. Oder anders gesagt, die größte Versuchung für uns besteht darin, dass ich mich selbst allem anderen und sogar Gott vorziehe. Und darum ist die Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden, eine Bitte an Gott um Führung. Versuchungen gibt es überall und die einzige Möglichkeit, ihnen zu entgehen, ist täglich neu nach Gottes Weisung zu fragen, also mit dem Psalm, zeige mir deine Wege. Ich denke, wir bitten mit dieser Bitte Gott, dass wir nicht allein mit dem Bösen fertig werden müssen. Das wäre aussichtslos, sondern dass er uns immer wieder hilft. Wir bitten darum, in seinem Erbarmen bleiben zu dürfen und nicht an die Welt ausgeliefert werden, an uns selbst und an das Böse. Also deshalb hat man ja auch gesagt, das heißt, lass uns nicht in Versuchung kommen oder lass uns nicht in der Versuchung bleiben. Es geht nicht darum, dass Gott uns prüft, sondern wir sind in einem Erprobungszustand. Das muss gar nichts Besonderes machen, sondern es geht eher darum, dass Gott uns hilft, diese Versuchungen, die im Grunde ständig da sind, weil ich ja auch für mich immer da bin, dass er uns hilft, sie zu bewältigen. Cyprian erklärt, aus diesen Worten geht hervor, dass der Widersacher nichts gegen, man könnte auch sagen, dass das Böse nichts gegen uns ausrichten kann, wenn Gott es nicht zulässt. Deshalb soll sich all unsere Furcht, unsere Ergebenheit und unser Gehorsam Gott zuwenden, da der Böse bei seinen Versuchungen nichts gegen uns vermag, wenn ihm nicht von dort her die Macht erteilt wird. Da ist natürlich jetzt schon, Gott kann, das kommt ja auch bei Hiob vor, Gott kann dem Teufel die Macht erteilen. Und da sagt Cyprian, das kann entweder um uns zu strafen oder um uns die Möglichkeit zu geben, uns zu bewähren. So wird ja die Abrahamsversuchung interpretiert. Aber auf jeden Fall sagt er, wenn wir darum bitten, dass wir nicht in Versuchung kommen, dann werden wir an unsere eigene Ohnmacht und Schwäche erinnert. Denn Christus hat ja selbst gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Und im Grunde bitten wir Gott darum, dass er uns vor Situationen bewahrt, die wir nicht bewältigen können und uns in Situationen, die schwierig sind, dass er uns da die Kraft gibt, hindurchzukommen. Und nach dieser Bitte sagt Cyprian, bleibt uns weiter nichts zu erflehen übrig, als dass wir nun ein für alle Mal Gottes Schutz gegen das Übel oder gegen den Bösen erbitten. Also erlöse uns, von dem Bösen. Denn wie kann einer sich fürchten, wenn Gott ihm in der Welt als Beschützer zur Seite steht? Worum bitten wir, wenn wir um die Erlösung vom Bösen bitten? Im Grunde erbitten wir, wäre es eine Welt, in der die Bitte, dein Reich komme, ganz und gar erfüllt ist. Für die Erlösung vom Bösen gibt es im Grunde einen Präzedenzfall, nämlich Jesus Christus selbst. Von ihm glauben wir, dass er ganz frei vom Bösen war. Das hat allerdings auch nicht dazu geführt, dass das Böse ihm nichts antun konnte. Im Gegenteil, seine Heiligkeit zog dieses Böse geradezu auf sich. Aber da er selbst nie die Verbindung mit Gott, der Quelle aller Güter, verlor, konnte das Böse ihn zwar töten, aber es konnte ihn nicht im Tod festhalten. Und insofern ist die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, immer auch eine Bitte, die ganz erst erfüllt wird jenseits der Todesschranke. Und wir bitten mit dieser Bitte auch darum, ganz in dieses Leben Jesu, in diesen Weg Jesu mit hineingenommen zu werden.
Schwester Christiana, Sie haben an einer Stelle einmal davon gesprochen, dass das Vaterunser eine Art Wagnis sei. Was meinen Sie da?
In unserer römischen Liturgie wird das Vaterunser eingeleitet mit den Worten: Belehrt durch das Wort unseres Herrn und Erlösers und getreu seinem göttlichen Auftrag, wagen wir zu sprechen. Und das glaube ich wirklich. Das Vaterunser ist ein Wagnis und es bleibt ein Wagnis, denn wenn wir es beten, geben wir uns als Menschen zu erkennen, die zu Gottes Familie gehören. Und das heißt, die bereit sind, vollkommen zu sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn wir das bedenken, dann wird, finde ich, sehr deutlich, dass wir dieses Gebet niemals aus eigener Kraft beten können, sondern eigentlich nur, wenn es uns einer vorspricht, der wirklich ganz und gar zu Gott gehört. Dass es diesen einen gibt und dass er immer für uns eintritt, glauben wir, wenn und weil wir uns nach ihm, nach Jesus Christus als Christen benennen. Vielen Dank.
Sie hörten heute, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Credo-Sendung Credo, der Glaube der Kirche. Eine Betrachtung von Schwester Dr. Christiana Remz zu der Vater-Unser-Auslegung des Kirchenvaters Cyprian von Karthago. Besondere Gedanken, schöne Gedanken, eine ernste Lehre dieses Kirchenvaters Cyprian von Karthago. Das kann man natürlich auch sich immer und immer wieder anhören. Das ist ja auf das erste Hören jetzt hier im Radio, das ist ja immer so eine Sache. Gerade bei so tiefgründigen, auch theologischen, spirituellen Themen ist es gut, wenn man das einfach auch mal unterwegs vielleicht auf den Kopfhörern hat. Dafür gibt es unsere Mediathek auf horeb.org und natürlich gibt es diese Sendung auch dann in Kürze überall, wo es Radio Horeb im Podcast gibt. Und eine weitere Empfehlung gebe ich hier an dieser Stelle immer wieder gerne weiter, nämlich einen Ausflug auf mariendonk.de. Ein bemerkenswertes geistliches Zentrum am Niederrhein in Grefrath, die Abtei Mariendonk. Und die hat auch einen Online-Klosterladen, wo es viele Bücher und auch weitere Klosterspezialitäten aus Mariendonk gibt. mariendonk.de. Und damit schauen wir auf die Uhr. Diese Credo-Sendung klingt jetzt aus. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass wir hier in dieser Radiofamilie miteinander durch den Tag gehen können, sei es in der Lebenshilfe oder der Spiritualität, sei es in Katechesen oder eben auch solchen Betrachtungen wie heute Abend und natürlich an allererster Stelle das gemeinsame Gebet, die Feier der Liturgie. Das alles ist nur möglich durch Ihre geistliche und materielle Unterstützung. Danke Ihnen allen für jedes Gebet, jedes Opfer, jede Spende. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude im weiteren Programm. Es folgt die Sendereihe Nachgehört. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.